Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 bleiben auch nach dem heute vorgelegten Untersuchungsbericht viele Fragen unbeantwortet. Es gäbe zwar keine Beweise dafür, dass vor dem Zuschlag an Deutschland Bestechungsgelder in Millionenhöhe flossen, ausschließen aber konnten das die Prüfer von der Anwaltskanzlei Freshfields aber nicht. In Erklärungsnot bleiben in der Affäre unter anderem auch Franz Beckenbauer und der frühere DFB-Chef Zwanziger.
361 Seiten sollten alles aufklären, der Bericht der Kanzlei Freshfields im Auftrag des DFB. Deutlich wurde einiges, aufgeklärt nicht so viel. Über 100 Aktenordner konnten gar nicht erst gesichtet werden.
Ich möchte hier zusammenfassend sagen, dass wir keinen Beweis für einen Stimmenkauf haben, aber ihn auch nicht vollständig ausschließen können.
Wofür wurden 2002 6,7 Millionen Euro gezahlt? Wohl nicht, um einen Zuschuss zur WM von der FIFA zu bekommen. Vielleicht doch, um eine asiatische Stimme zu kaufen, die fehlte, um die WM nach Deutschland zu holen? Die Kanzlei Freshfield hat die Geldzahlungen entschlüsselt. 2002 hat Franz Beckenbauer über eine Kanzlei in Sarnen mehrere Millionen Schweizer Franken nach Doha in Katar überweisen lassen. Dieses Konto könnte eventuell dem mittlerweile gesperrten FIFA-Funktionär Bin Hammam zugerechnet werden. Das Geld stammte vom ehemaligen Adidas-Chef Dreyfus und wurde 2005 vom DFB verschleiert zurückgezahlt.
Wir haben es mit einem Zahlungsvorgang zu tun, der 10 Jahre lang verheimlicht, 10 Monate lang beschönigt und mit irreführenden Aussagen verkompliziert und verschleiert worden ist.
Diese Kritik richtet sich besonders gegen den ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger. Er sei, so Zwanziger, damals davon ausgegangen, dass das Geld für die FIFA gewesen sei.
Und eine Zahlung, die unter falschen Voraussetzungen abgegeben wurde, so zu dramatisieren, das ist schäbig.
Scharfe Kritik auch an Ex-Präsident Niersbach. Er habe viel früher von den umstrittenen Transaktionen gewusst. Ob er seine Ämter bei UEFA und FIFA behalten darf, wird noch entschieden.
Die EU-Kommission strebt bis Ende Dezember wieder offene Grenzen in Europa an. Derzeit kontrollieren wegen der vielen Flüchtlinge mehrere Länder ihre Grenzen, darunter auch Deutschland. Die Brüsseler Kommission warnte vor Milliardenkosten für die europäische Wirtschaft, sollten die Kontrollen dauerhaft in Kraft bleiben.
Das Europa der offenen Grenzen, es ist eingeschränkt. Bereits 7 Länder haben Kontrollen innerhalb des Schengen-Raums eingeführt, unter anderem Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien. 3 Tage vor dem Sondergipfel mit der Türkei präsentiert die EU-Kommission einen ehrgeizigen Fahrplan für den Schengen-Raum. Wir müssen weg von den einseitigen Entscheidungen, Grenzkontrollen einzuführen, hin zu einem koordinierten Vorgehen, um so alle internen Kontrollen wieder aufzuheben bis Ende des Jahres. Zum Schutz der Außengrenzen soll die geplante europäische Grenz- und Küstenwache spätestens im September einsatzbereit sein, vor allem um Griechenland die nötige Unterstützung zu geben. Das Land soll aber auch selbst schnell die Defizite unter anderem bei der Erfassung der Flüchtlinge angehen. Eine zentrale Rolle in den Plänen der Kommission spielt die Türkei. Lobende Worte heute in Brüssel. Immer mehr irreguläre Flüchtlinge werden von Griechenland in die Türkei zurückgeführt. Der EU-Türkei-Aktionsplan zeigt erste Früchte. Ratspräsident Tusk sagt, zum ersten Mal in der Krise zeichne sich ein europäischer Konsens ab.
Die EU-Kommission kämpft für eine europäische Lösung. Entscheidend ist, ob die Mitgliedstaaten mitziehen. Es reicht nicht, wenn sie Einigkeit und Solidarität nur beschwören. Sie müssen auch entsprechend handeln.
Auch Deutschland und Frankreich wollen sich stärker gemeinsam für eine gesamteuropäische Lösung der Flüchtlingskrise einsetzen. Das vereinbarten Kanzlerin Merkel und Präsident Hollande in Paris. Vor dem EU-Gipfel mit der Türkei am Montag stimmten sie heute ihren Kurs ab. Erstes Ziel sei der bessere Schutz der EU-Außengrenze. Dabei komme Griechenland und der Türkei eine zentrale Bedeutung zu.
Wenn sich Angela Merkel und François Hollande treffen, ist es immer wieder das gleiche Bild. Man küsst sich und man lächelt, egal wie tief die Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich sind. Die deutsche Kanzlerin hatte um das Treffen in Paris gebeten, vor dem EU-Gipfel. Die beiden Staatschefs wollen Einigkeit demonstrieren. obwohl Frankreich dem Kurs der Kanzlerin in der Verteilung der Flüchtlinge nicht ganz folgt. Frankreich und Deutschland haben dieselbe Antwort. Sie trägt einen Namen, das ist Europa. So wird Frankreich ein Militärschiff in die Ägäis schicken, um die Kontrolle im Mittelmeer zu verbessern. Die Grenzkontrollen in Europa sollen schrittweise aufgehoben werden.
Wir müssen einen europäischen Ausgleich schaffen, das heißt eine gesamteuropäische Lösung. Und die heißt Schutz der Außengrenze und Hilfe und Unterstützung für Griechenland, wo immer das notwendig ist.
Bei einer Frage aber blieb Frankreich hart, bei der Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Land. Ich habe mich letztes Jahr verpflichtet, 30.000 syrische und irakische Flüchtlinge aufzunehmen. Und das Versprechen wird eingehalten. Weitere Zusagen wollte Hollande aber nicht machen.
Trotz aller Differenzen, Frankreich und Deutschland zeigen Einigkeit. Beide Länder wollen die Flüchtlingsfrage gemeinsam mit den anderen Partnern in der EU lösen. Ein demonstrativer Schulterschluss als Vorzeichen für den Gipfel am Montag.
Über das Verhältnis EU-Türkei in der Flüchtlingsfrage finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit einem Experten, der in Istanbul und Paris lebt und die Interessen beider Seiten im Auge hat.
Die Flüchtlingspolitik war auch Thema eines Treffens des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer mit dem ungarischen Regierungschef Orbán in Budapest. Orbán lehnte erneut eine feste Quote für die Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der EU ab. Seehofer betonte, er unterstütze das Bemühen von Kanzlerin Merkel, eine europäische Lösung zu finden. Nach dem Treffen sagte er, die Kanzlerin habe eine Wende vollzogen. Das zeige die weitgehende Schließung der Balkanroute.
Etwa 12.000 Flüchtlinge harren nach Angaben von Hilfsorganisationen mittlerweile an der griechisch-mazedonischen Grenze aus. Im provisorischen Lager am Übergang Ithomeni warten sie darauf, weiter in andere europäische Länder reisen zu dürfen. Mazedonien lässt täglich wenige Menschen nach Nordeuropa durch.
Eine Suppenküche im Camp Ithomeni am Abend. Flüchtlinge und freiwillige Helfer arbeiten hier zusammen. 8.000 warme Suppen pro Tag. Eine Schlange für Frauen und Kinder, eine für Männer. Magdalena aus Leipzig achtet auf ein wenig Ordnung im großen Chaos.
Wir versuchen, dass das unsere Stärke ist, dass wir eben mit Freundlichkeit, mit einem Lächeln, mit Offenheit den Menschen zeigen, dass wir hier helfen wollen und dass es so auch funktionieren kann.
Doch die Zustände im Camp werden jeden Tag schlechter. Es fehlt an Helfern, an Lebensmitteln, an Zelten. Das Holzsammeln am Nachmittag gehört schon zum Alltag. Alles, was brennt, soll nachts ein bisschen wärmen. Weil die wenigen Toiletten nicht ausreichen, weichen viele auf umliegende Felder aus. Und dennoch, auch heute kommen etwa 1.000 neue Menschen an. Dass die Lage hier dramatisch ist, habe ihnen niemand gesagt. Was ändert es denn, wenn dir jemand sagt, komm oder komm nicht? Wenn wir zu Hause bleiben, ist Krieg. Wenn wir hierher kommen, ist es furchtbar. So ist das Leben. Das Camp wächst jeden Tag. Selbst die Drohnenkamera kann die Gesamtgröße nicht mehr aufnehmen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht inzwischen von 12.000 Flüchtlingen hier und fordert die EU heute erneut auf, die Menschen endlich gerecht auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. Griechenland versucht wirklich, immer neue Kapazitäten zu schaffen, aber sie ersticken langsam. Sie haben um Hilfe gebeten und auch wir, das UN-Flüchtlingshilfswerk, rufen um Hilfe. Wenn sich das nicht ändert, werden wir hier bald wieder Szenen sehen, in denen sich Ärger und Verzweiflung entladen. 84 Flüchtlinge haben die Grenze nach Mazedonien heute passiert. 1.000 andere Menschen in Ithomeni stellen sich inzwischen auf langes Warten ein.
Der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Nauen vor einem halben Jahr geht möglicherweise auf das Konto einer fremdenfeindlichen Gruppierung. Alle bislang ermittelten Verdächtigen gehörten der rechtsextremen Szene an, so Brandenburgs Innenminister Schröter. Einer von ihnen sei NPD-Mitglied und sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Es ist ein Ermittlungserfolg, den die Staatsanwaltschaft Potsdam so schnell wie möglich öffentlich machen will. Noch während der Pressekonferenz wird ein Beschuldigter dem Haftrichter vorgeführt. Einer von mutmaßlich 6 Mitgliedern einer Neonazi-Zelle im brandenburgischen Nauen.
Sie haben sich verabredet, haben überlegt, welche Straftaten kann man nun begehen, dass eben ihre politische, ausländerfeindliche Gesinnung auch zum Tragen kommt.
Der Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen vergangenen August, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten, sei Höhepunkt einer ganzen Kette von Straftaten innerhalb der Region. Auch Farbbeutelattacken gegen das Parteibüro der Linken in Nauen oder das Anzünden des Autos eines Polen sollen auf das Konto der Gruppe gehen. Anführer sei der NPD-Lokalpolitiker Mike Schneider. Er sitzt bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Andere Mitglieder der Gruppe seien untergetaucht oder ihre Haftbefehle wurden ausgesetzt.
Es besteht der Eindruck, dass in Nauen seit dem letzten Jahr eine Art rechter Staat-Guerilla unterwegs gewesen ist. Ich hoffe, wir werden nunmehr eine Vielzahl von Straftaten zuweisen können, aufklären können.
Die Zahl der rechtsgerichteten Straftaten in Brandenburg war im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Umso wichtiger sei jetzt dieser Ermittlungserfolg, so die Behörden.
Der Islamist Nils D. ist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu 4,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige sei Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen, so die Begründung des Gerichts. Er habe unter anderem Menschen festgesetzt und in Foltergefängnisse des IS gebracht. Im Prozess hatte Nils D. ein Geständnis abgelegt und ausführlich über die Strukturen des IS berichtet. Vor seiner Ausreise gehörte er einer Salafistengruppe in Dinslaken an. In der Türkei haben heute Menschen dagegen protestiert, dass die regierungskritische und auflagenstarke Zeitung Zaman unter staatliche Aufsicht gestellt wird. Ein Gericht hatte den Schritt laut der Nachrichtenagentur Anadolu angeordnet und eine neue Führungsriege für das Blatt ernannt. Die Mediengruppe Zaman soll der Bewegung des islamischen Predigers Gülen nahestehen, einem scharfen Gegner von Präsident Erdogan. Kritiker sprechen von einem schweren Schlag gegen die Pressefreiheit. Nordkorea verschärft nach der Verhängung neuer UN-Sanktionen weiter den Ton. Machthaber Kim Jong-un ordnete bei einem Truppenbesuch an, die Atomwaffen des Landes einsatzbereit zu halten. Nach Berichten staatlicher Medien soll sich das Militär für einen Präventivschlag bereithalten. Nordkorea hat zwar mehrere Atomtests durchgeführt, Experten bezweifeln aber, ob das kommunistische Land auch über die erforderlichen Trägerraketen verfügt. Ein Störfall im französischen Atomkraftwerk Fessenheim vor knapp 2 Jahren ist offenbar ernster gewesen als bislang bekannt. Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung und WDR war das Steuerungssystem eines Reaktorblocks nach einem Wassereinbruch gefährlich beschädigt worden. Fessenheim ist der älteste Atommeiler Frankreichs. Das Kraftwerk liegt im Elsass, unmittelbar an der Grenze zu Deutschland. Rheinland-Pfalz forderte, den Meiler umgehend abzuschalten.
Ein Wasserrohrbruch vor fast genau 2 Jahren sorgt jetzt für Unruhe. Der Schaden hatte offenbar gravierendere Folgen als bislang bekannt. Das Atomkraftwerk Fessenheim hat keine Kühltürme. Die Reaktoren werden mit Wasser aus dem angrenzenden Rhein gekühlt. Bei dem Rohrbruch war Wasser eingedrungen und hatte für eine Überschwemmung gesorgt. Die Folge? Technisches Versagen. Der Reaktor musste abgeschaltet werden.
Ich erwarte, dass die Bundesregierung endlich interveniert gegen die französische Atompolitik, die mit diesen Schrottreaktoren an der Grenze Tag für Tag auch die Sicherheit der deutschen Bevölkerung in Frage stellt. Wir brauchen einen grenzübergreifenden Austausch, mehr Informationen, mehr Mitspracherecht.
Der Vorwurf, die französische Atomaufsicht ASN habe den Vorfall gegenüber der internationalen Atomenergiebehörde heruntergespielt. Dabei war es nicht die erste Panne in Fessenheim. Das, was wir beobachten konnten, ist eine Pannenserie, die kurz davor war, einen schweren Unfall auszulösen. Wir haben sehr viel Glück gehabt, aber das ist ein Beweis dafür, dass es in Fessenheim viele Probleme gibt und ein sehr reales Risiko besteht. Bundesumweltministerin Hendricks fordert, Fessenheim muss vom Netz. Aber Energieversorgung sei Ländersache, der Bundesregierung die Hände gebunden.
Wir können als Deutschland nicht die Betriebszeiten und schon gar nicht die Abschaltung eines Atomkraftwerkes in einem anderen Land beeinflussen.
Allerdings, Strahlung macht nicht an der Grenze Halt.
Erfolg für Deutschlands nordische Kombinierer. Sie haben heute beim Team-Weltcup in Schonach den Sieg nur knapp verpasst und landeten auf Platz 2.
Es war das immer junge Duell Deutschland gegen Norwegen, das wie so oft im Zielsprint entschieden wurde. Deutschlands Riesle gegen Norwegens Krobok. Riesle fiel hart an der Regelgrenze. Ein deutscher Einspruch wurde später abgelehnt. Norwegen auf Platz 1. Da lagen Feist, Rütze, Griesle und Frenzel noch nach dem Springen. Vor allem Erik Frenzel überzeugte mit einem neuen Schanzenrekord auf 107 Meter. Fast die gesamte Strecke liefen Norwegen und Deutschland an der Spitze, bis Deutschland nicht mehr mitlief. Die Mannschaft aus Österreich belegte Platz 3.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. März.
Tiefer Luftdruck und kalte Atlantikluft bestimmen weiterhin unser Wetter. Der Osten Deutschlands profitiert allerdings vorübergehend von milderer Luft. Heute Nacht fällt gebietsweise Regen, im Südwesten auch längere Zeit, im Bergland zum Teil Schnee. Im Osten und Südosten meist trocken, auch am Tag. Ansonsten morgen meist wolkenverhangen, regional fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland schneit es, im Allgäu auch kräftig. Im Südosten heute Nacht leichter Frost, sonst 0 bis 5 Grad. In der Eifel morgen knapp über 0, im Südosten Bayerns bis 14 Grad. Am Sonntag regnet es im Nordosten längere Zeit, sonst nur gelegentlich Regen oder Schneeschauer. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft und nasskalt. Am Dienstag lässt sich dann die Sonne wieder etwas öfter blicken.
Thomas Roth meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Das Mädchen und der Terror, Ermittlungen in Hannover und das Sommermärchen und das Geld, Korruptionsuntersuchung des DFB. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.